herzlich willkommen zu Folge 208 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Folge sind der Moritz. Hallo Moritz.
Guten Abend.
Und der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend aus Berlin.
Ich dachte
Ja,
ja, du
einen
machst jetzt immer
wunderschönen
den Jan
Abend.
hier mit Hallo
Nein,
zusammen, wenn er
sorry.
ja nicht da sein kann. Schade.
Sorry, der ist leider nicht da. Ich kann auch noch mal Hallo zusammen für den Jan sagen, aber der ist leider nicht da.
Ja, der wird natürlich schmerzlich vermisst, ist aber dann hoffentlich nächste Woche zum Saisonfinale wieder da. Hoffentlich ein großes Saisonfinale, das wir da besprechen können. Das wird man sehen. Wir können auf jeden Fall die Folge diese Woche starten, damit, dass wir der Frauenmannschaft der Fortuna ganz herzlich zum Aufstieg gratulieren, zu einem weiteren Aufstieg. Ja, und ob wir dann nächste Saison beziehungsweise nächste Woche über das Thema Aufstieg noch weiter reden wollen. Ja, das wird sich dann, glaube ich, zeigen. Wie optimistisch seid ihr denn da?
Ich wiederhole mich seit Februar und ja, es ist.
Wann hast du dann auch recht?
Ich muss sagen, die Saison ist ja für mich seit heute der absolute Erfolg. Das war ja mein Saisonziel, dass man am letzten Spieltag noch rechnet. Und
Ja,
das
das ist dann schon mal
Saisonziel ist
schön.
erreicht.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich das extrem angenehm finde, dass genau dieser Fall halt eben eingetreten ist, ne? Dass man halt einfach als Fan invested bleibt in der Saison. Also auch wenn es irgendwie immer schwerer fällt. Ich glaube, wir können gerne dann vielleicht so, wenn wir über das Schalke-Spiel sprechen, wenn wir über die zweite Halbzeit da zum Beispiel sprechen oder eigentlich auch schon in der ersten, da vielleicht irgendwie auch noch mal tiefer reingehen, wie sehr eben auch die Ergebnisse der Konkurrenz irgendwie Einfluss auf das Befinden während dieses Spiels genommen haben. Ja, wie optimistisch man eben sein darf für nächste Woche. Aber es gibt halt eben noch diese kleine Chance und ja, das ist natürlich als Fan irgendwie, da ist es einfach nett.
Absolut. Tja, wollen wir starten mit der Startelf? Für euch irgendwelche Überraschungen dabei? Oder?
Ja, die Überraschung, die kam dann später im Spiel, dass Marcel Sobotka auf der Bank saß und nicht eingewechselt wurde. Das war die Überraschung des Spiels.
Okay.
Ja, wollen wir
Ansonsten
da jetzt
nicht.
auch schon drüber sprechen oder
Nee.
vielleicht auch irgendwie dann zum
Ja,
Ende des
ja.
Spiels? Also es war für mich auch in der Stunde vor dem Spiel auf jeden Fall die alles überstrahlende Personalie, das glaube ich auch, wie wir das halt seit Wochen oder Monaten uns irgendwie schon so ein bisschen ausgemalt haben, dass hoffentlich Marcel Sobotka, wenn dann eben die Zeichen auf Abschied zu stehen scheinen, er es halt schafft, sich zum Saisonfinale nochmal fit zu machen, dass man ihm vielleicht dann halt eben ja so einen kleinen Abschied auf der ganz großen Bühne halt geben kann, ne? Und das wäre wirklich perfekt gewesen. Ausverkauftes Haus zu Hause,
Gegen Schalke,
dann auch noch gegen Schalke,
sein.
wo er ja herkommt, ne? Ist ja wirklich, glaube ich, in Gelsenkirchen geboren und aufgewachsen und hat da eben noch sehr sehr starke Verbindungen hin. Also hätte man sich eigentlich fast nicht besser malen können. Ja, schade.
Ja, vielleicht saß er auch auf der Bank, obwohl eigentlich allen klar war, dass man ihn besser bloß nicht in ein Wettkampfspiel schicken sollte. Ne,
Ja,
also vielleicht
den
ist das
Gedanken hatte
schon
ich halt auch,
quasi
ne?
der
Dass man ihm halt
Abschied,
einfach
der ihm
so,
gegönnt wird. Komm, Junge, du setzt dich mit auf die Bank, du kannst das hier noch miterleben. Aber ich meine, der ist ja gerade erst wieder wirklich ins Training eingestiegen. Deswegen war vielleicht einfach schon diese Geste quasi, ja, der Abschied, der ihm da gegönnt wurde.
Ja, den
Ich
Gedanken
weiß
hatte ich
nicht.
irgendwann auch, ne, dass man vielleicht irgendwie gesagt hat, okay, ne, du nimmst auf jeden Fall teil, du bist Teil der Mannschaft, du bist Teil von dem Ganzen. Und wenn es halt 4:0 steht, so, dann wechseln wir dich halt in der 90 plus zweiten Minute halt irgendwie vielleicht noch ein, dann kann man darüber reden. Sonst aber vielleicht eher dann doch irgendwie nicht, ne, wenn man ihn halt wirklich nur einwechseln kann. Und
Wenn er nicht Fußball spielen
wenn
muss.
er halt im Körperkontakt halt einfach aus dem Weg gehen kann so,
Ja,
und
genau.
darf so, dann vielleicht, aber ansonsten sollte er vielleicht wirklich einfach teilnehmen. Ich meine, es gibt natürlich auch noch die andere Möglichkeit, dass man das halt eben nicht als Abschied gesehen hat, so, ne? Also die
Ja.
Möglichkeit, dass man den Vertrag vielleicht nochmal, weiß ich nicht, zum Beispiel leistungsbezogen um ein Jahr verlängert, so, die würde es ja auch immer noch geben. Und ich meine, was gäbe es Schöneres, wenn, als wenn halt Marcel Sobotka wieder Teil der Fortuna halt wird und einfach auch wieder Fußball spielen kann und einfach auch wieder ein wichtiger Teil dieser Mannschaft sein kann. Es sieht einfach im Augenblick nicht wirklich danach aus.
Wie schon beim Aufstieg bleibt auch da trotzdem irgendwie noch so eine kleine Resthoffnung, einfach weil es noch möglich ist. Also es ist noch nicht vorbei, Cello ist noch nicht offiziell weg. Also vielleicht gibt es ja tatsächlich noch eine Möglichkeit, wie du schon sagtest, ihn noch zu halten. Ich glaube, wir wünschen uns das alle. Und ja, sollte er dann
Ja,
gehen oder bleiben, werden wir da sicherlich drüber sprechen.
und gerade ne, diese Möglichkeit, die du da angesprochen hast, gibt es ja natürlich auch noch, ne? Vielleicht denkt man ja einfach im Trainerteam und in Mannschaftskreisen ja auch so, dass das halt wirklich erst das vorletzte Heimspiel gewesen ist. Und dann kann man gerne ja, im Relegationsrückspiel Marcel Sobotka dann doch nochmal den Abschied geben, den er verdient.
Im Stand von 4-0 hast du gesagt, muss man führen. Nehme ich.
3-0
Jetzt
hat man in einer Relegation schon mal
ohne.
geführt, aber sorry.
Ne, also.
Ja. Okay. Ja, wir gehen jetzt mal wieder ein bisschen ernsthafter zum Schalke-Spiel zurück. Könnt ihr euch noch erinnern, so mit welcher Stimmung, wie optimistisch seid ihr in dieses Spiel hineingegangen? Also ich weiß halt schon, also ich meine halt schon, dass ich halt irgendwie, gerade weil ja diese, weil eben auch mit Paderborn, mit Magdeburg in Klammern, aber eben auch vor allen Dingen mit Elversberg, die Konkurrenz halt parallel gespielt hat. Paderborn und Magdeburg gegeneinander, Elversberg gegen die zuletzt sehr starken Braunschweiger. So, das war irgendwie der Spieltag, glaube ich, wo ich und wahrscheinlich auch wir alle so die wirklichen Hoffnungen drauf gesetzt haben, weniger als jetzt auf den letzten Spieltag, dass das der Tag ist, wo man nochmal richtig Boden gut machen kann. Und deswegen hatte ich halt schon das Gefühl, dass ich halt doch irgendwie angespannter war, als ich es halt vorher vielleicht gedacht hätte.
Ja, ich nicht.
Also ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe, glaube ich, einfach damit gerechnet, dass man sich selber ein Bein stellt und also was heißt ein Bein stellt, aber dass man sich selber aus dem Aufstiegsrennen katapultieren wird. Aber um jetzt mal ins Spiel zu kommen, also ich war nicht besonders optimistisch,
Vielleicht wollen
aber
wir die
der Anfang,
Choreo noch
ja.
mal vorher besprechen.
Oh, ja, richtig.
Also man ist ja nicht nur 130 Jahre geworden, sondern man hat das auch wohlweislich, war das ja nicht irgendwie eine Überraschung mit also für mich wirklich überragend aussehenden von den Fernsehbildern Choreografie zelebriert. Und
Ja.
es wirkte ja fast so, als wäre die Choreografie von unserer letzten Folge inspiriert. Also wir haben davon Kindheitserinnerungen mit der Fortuna erzählt und am Samstag konnte man sehen, dass wir nicht die einzigen sind, die die Fortuna schon seit ihrer Kindheit in den Bann zieht. Und also wirklich eine sehr gelungene Choreografie aus meiner Sicht.
Ich habe es im Stadion nicht gecheckt, was wir da, also das mit den Plakaten, was wir da hochhalten, das habe ich erst hinterher in den Bildern gesehen. Es gibt auch ikonische Bilder, würde ich sagen, wie Daniel
Ja.
Thun am Spielfeldrand steht und dieser Wirbel, der einen in den Bann zieht. Da, ja, fantastisch, das ist großartig.
Würdig einem
Würde
130.
ich.
Geburtstag.
Yes.
Ja, und das hat dann eben auch zusammen mit der generell ausverkauften Arena, einem sehr prall gefüllten Gästeblock, eine wirklich extrem würdige Atmosphäre geschaffen, irgendwie für dieses Spiel.
Ja.
Dazu halt super gutes Wetter. Das hat echt wirklich Laune gemacht. Dazu war halt irgendwie auch gerade am Anfang die Stimmung auch richtig gut fand ich. Das wurde dann halt irgendwann im Laufe des Spiels ist das so ein bisschen abgeebbt, aber ja, gerade am Anfang, so die ersten 30 Minuten, fand ich das klasse.
Ja, würde ich auch sagen, wir können ja mal reingehen ins Spiel, weil das Spiel startet ja auch eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Also im Gegensatz zu den vielen Partien, in denen wir die Fortuna eine halbe Stunde lang schwächeln haben sehen, haben die ja jetzt von Anfang an eigentlich das Heft des Handelns in der Hand gehabt, bis zur Erzielung eben dieses 1:0, was dann wegen, ja, einem Oberkörper, Stück Oberkörper, was man nach 5 Minuten VAR-Überprüfung dann rausfinden konnte, wieder zurückgenommen wurde. Aber bis dahin war man ja schon ganz deutlich am Drücker und das hat natürlich der Stimmung auch gut getan.
Ja, also das, was Daniel Thun in der Pressekonferenz vor dem Spiel angekündigt hatte, dass man irgendwie mal probieren wollte, ab Minute 1 ein Spiel mit voller Kraft zu bestreiten, das hat auch irgendwie geklappt. Also es wurde ja irgendwie auch, wir kommen ja später noch auf das 1:0 und die gesamte Situation um David Kownacki, aber anscheinend sind da die richtigen Worte vor dem Spiel gefallen, so.
Und zwar von André Hoffmann,
Ja.
wie Daniel Thun nach dem Spiel. Also wahrscheinlich von Daniel Thun auch. Aber in der PK nach dem Spiel hat er nochmal darauf hingewiesen, dass André Hoffmann da eine flammende Rede gehalten hat. Und es hat ja gefruchtet. Also man muss ja wirklich sagen, es war einfach gut. So, dann kann man natürlich die Gegenseite sich angucken. Das war ja wirklich ein sehr schwaches Schalke. Und Fortuna war erstmal ziemlich viel im Ballbesitz. Und Schalke hat irgendwie so ein Pseudo-Pressing gespielt, was schlimmste Lücken gerissen hat ins Schalker Mittelfeld, weswegen Fortuna doch sich ziemlich gut und einfach daraus befreien konnte und dann auch eigentlich Wiese vor sich hatte und Optionen, um Angriffe einzuleiten.
Genau, aber am Anfang hat man noch diese Angriffe tatsächlich ein bisschen überhastet irgendwie abgeschlossen. Da ist so der Distanzschuss von Johannesson, der trifft dann den Ball auch nicht so richtig, wo man denkt, irgendwie da war mehr drin und dann eine Minute später liegt der Ball im Tor. Leider aus Abseitsposition. Aber wirklich eigentlich eine wunderbare erste Viertelstunde und dann dadurch, dass man das Tor in dieser Viertelstunde nicht erzielt und man dann auch noch vermeintlich in Führung geht, reißt irgendwie so ein bisschen der Faden.
Ja, also
Ja,
ich
fand
würde
ich
sagen,
auch,
der
also
Fall, ja.
mit dieser VAR-Überprüfung, ne, und
Ja,
diesem Nackenschlag,
genau.
dass dieses tolle Tor von Brederode eben aberkannt wird. Ja,
Gibt 5 Minuten
ist man halt
Pause
einfach ein
halt auch, ne?
bisschen, genau,
Ja,
so,
das
also
stimmt.
5 Minuten
Es ist nicht nur
Pause.
das Tor, sondern es
Da
ist
hat,
halt auch einfach
ja, es ist
so
halt eben die
einmal
Pause dieser
irgendwie auch,
Überprüfung,
ja.
genau.
Und da
Ja.
hat halt auch Schalke dann die Chance, sich nochmal irgendwie neu zu sammeln,
Genau.
ne? Ja.
Genau.
Ja, absolut. Sowas nimmt halt eben unglaublich viel Einfluss auf das Spiel. Das ändert sich dann halt eben dadurch. Schalke hat dann auch, glaube ich, 10 Minuten später, also auch wenn Fortuna halt weiter die stärkere Mannschaft bleibt irgendwie über den Verlauf der Halbzeit, brauchen die aber wirklich irgendwie so 10, 15 Minuten, um wieder reinzukommen und eben, weiß ich nicht, ich glaube, in der 24. hat dann eben auch Schalke mal eine ganz gute Chance. Giovanni Haag dribbelt da halt vorm eigenen Strafraum und verliert dann den Ball, legt den dann halt, nachdem er ihn eigentlich zurückerobert hat, irgendwie sogar noch ein zweites Mal gefährlich irgendwie wieder Richtung Strafraum. Oberdorf grätscht dann irgendwie nochmal rein und es gibt halt eine riesen Abschlusschance für Moussa Sila, der, glaube ich, einfach ein bisschen überfordert ist, der da nicht so richtig mit rechnet, aber der hätte Schalke eben auch gut und gerne in Führung gehen können. Ja, danach wird Fortuna dann wie auch offensiv wieder ein bisschen stärker.
Aber 3 Minuten später ist es nochmal brenzlig. Also da kommt so eine relativ schnelle Umschaltsituation von Schalke, wo Kastenmeier gerade noch so eine scharfe Hereingabe von Antwi Adjei irgendwie klären kann. Also in dem Moment schien für mich das Spiel nicht nur wegen dieser einen Dämlichkeit von Haag schon in Schalke Richtung zu kippen, aber zum Glück kann man sich ja dann daraus befreien.
Kann sich daraus befreien, aber wenn man mal nachschaut, wie die Ballbesitzphasen so sind in den Abschnitten, dann hat man so bis zu diesem Tor, was dann aberkannt wird, irgendwie 63% Ballbesitz oder so. Und in der Zeit danach, also wenn das Spiel dann weiterläuft, hat man für eine Viertelstunde 60% Ballbesitz auf der Schalker Seite. Also da ist schon ordentlich ein Bruch drin in dieser Dominanz der Fortuna. Und die fängt sich dann wieder, würde ich auch sagen. Jetzt würde ich mal, ja.
Also es ist danach, nach diesen zwei größeren Chancen für Schalke, finde ich, ein völlig offenes Spiel, wo es halt Chancen auf beiden Seiten gibt und das hin und her wogt. So. Also zu
Wobei
fangen
jetzt immer hin
gehört.
und her wogen, klingt jetzt aber auch ein bisschen dynamischer, als es eigentlich war.
Ja,
Also ich finde, man hat
aber
irgendwie
ich
auch bei dem
meine,
Spiel gemerkt,
ja.
dass die Temperaturen ziemlich hoch waren, dass halt irgendwie
Ja.
60, 70% des Feldes irgendwie mitten in der Sonne gelegen haben. Also das war auch auf den Rängen, war es ziemlich warm und das hat man eben dem Spieler halt auch angemerkt, glaube ich, dass da auch einige erstmal ein bisschen nach Luft schnappen mussten und irgendwie
Luft, ja.
mal häufig getrunken wurde und so.
Ja, ich
Luft
vielleicht
schnappen
dann,
war
dass
auch
es
im
sich
Block
zwischen, ja,
angesagt.
dass es sich zwischen den zwei Strafräumen bewegte, so, aber halt, dass man nicht mehr klar erkennen konnte, wer jetzt hier irgendwie gerade das feldüberliegende Team ist, sondern irgendwie im Prinzip nach einer stärkeren Anfangsphase von Fortuna, die leider nicht gekrönt wurde von dem Tor und dann einer Reaktion von Schalke, ja, danach dann irgendwie das Ganze auch mit einem Unentschieden ganz in Ordnung war. Also ich meine, Expected Goals zur Pause sind denkbar niedrig, um hier für Zuhörer, die das Spiel nicht gesehen haben, jetzt kein falsches Bild zu zeichnen.
Es war kein offener Schlagabtausch, würde ich auch sagen.
Ja.
Genau. Aber Tim, wie hast du denn den Offensivplan unserer Fortuna gesehen? Also ich habe ein, zwei Beobachtungen, aber vielleicht kannst du erstmal aus der Fernsehperspektive, wenn du Lust hast, deine Beobachtungen schildern. Wenn nicht, auch nicht, ist okay.
Also was auf jeden Fall auffällig ist in der ersten Halbzeit ist, dass Nicolas Gavory im Prinzip von den Abschlüssen her am meisten in Abschlusssituationen kommt. Das ist halt ähnlich wie bei dem Spiel letzte Woche. Die sind dann allerdings alle sehr ungefährlich. Ich glaube schon, dass es vielleicht wie beim vermeintlichen 1 zu 0, was dann keins geworden ist, die Idee war, dass Gavory sehr hoch schiebt und man auf ihn verlagert und er dann alle in den Strafraum sprinten, so wie es da der Fall war, und man dann durch die Boxbesetzung zu Abschlusschancen kommt, wenn Gavory eine Flanke reinschlägt. Aber meistens ist es dann so gewesen, dass Gavory den Ball wirklich in einer Situation bekommen hat, wo er dann freie Bahn zum Tor hatte und dann abgeschlossen hat. Und das ist halt bei Gavory einfach meistens nicht die richtige Entscheidung.
Außerdem waren halt irgendwie auch noch die Mehrzahl dieser Abschlüsse mit rechts. Also ich glaube, der hatte
Ja,
drei aussichtsreiche
mit
Abschlüsse mit
rechts,
rechts.
und
Einen
dann mit
davon, den
links.
hätte der wirklich auch mit links nehmen können. Und dann wäre das, glaube ich, wirklich gefährlich geworden, weil er ja gar nicht so einen unfassbar schlechten Schuss hat.
Ja.
Aber er war, glaube ich, irgendwie schon so in diesem Sog drin, letzte Woche Tor mit rechts gemacht und hatte dann, glaube ich, vorher auch schon zwei Abschlüsse mit rechts nehmen müssen, dass er das einfach dann automatisch gemacht hat. Hat dann, glaube ich, ganz am Ende der Halbzeit auch nochmal einen mit seinem besseren linken Fuß, gehen halt alle nicht rein, aber der war auf jeden Fall richtig im Spiel. Offensiv fand ich auch extrem bemerkenswert und das dann halt wie mit Zimbo, der andere seltene Torschütze der Fortuna, der ja auch letzte Woche
Ja.
gegen Braunschweig getroffen hat, dann derjenige ist, der halt die letzte Chance und eigentlich auch die größte vor der Halbzeit hat, wo dann irgendwie auch nochmal auf der Linie geklärt wird, auch ähnlich wie bei Gavory mit so einem Ball, der halt irgendwie eigentlich der halt irgendwie entweder abprallt oder über alle Köpfe hinweg durch den Strafraum auf den zweiten Pfosten halt eben fliegt, fand ich wirklich bemerkenswert.
Ich meine, die Hälfte der Abschlüsse geht halt wieder auf Zimbo oder Gabory, ne?
Ja,
Deswegen glaube ich auch, bin
das war
ich
kein
auch da.
Zufall.
Nee, genau. Man hat vor allem am Anfang ganz, ganz viel Zimbo lossprinten sehen nach innen. Vielleicht sieht man das am Fernseher nicht so. Vor allem, wenn Kastenmeier mit dem Ball dran war. Der hat ihn aber fast nie angespielt. Also Zimbo hat viel so Läufe hinter die gegnerische Verteidigerkette gestartet. Also so tiefe Läufe, aber Richtung, ja, eher so Richtung Mitte, also Richtung gegnerisches Tor. Und Kastenmeier hat ihn aber nie angespielt. Da hat Zimbo sich dann auch zwischendurch etwas beschwert. Und genau, ansonsten würde ich sagen, war ja auffällig, wie viel da über links lief. Ne? Und ich glaube, ich denke auch, dass das der Plan war, dass man sich irgendwie auch mit Myron von Brederode und Gavori entweder zusammen durchkombiniert. Also die waren ja auf engerem Raum zusammen, als es auf der rechten Seite war. Ne? Rechts war ja eigentlich, wenn dann Zimbo mal eigentlich ziemlich alleine und konnte dann flanken oder so, aber es hat sich schon eher nach links konzentriert, um dann eben in die Mitte zu legen. Ne? Schinter zog auch in die Mitte und am langen Pfosten wartet dann an Zimbo. So würde ich sagen, war so
Ja,
grob.
ja,
Ja,
ja. Das
ja,
war der Plan auf jeden Fall in der
ja.
ersten Halbzeit, sehe ich auch so.
Ja. Ja, wirklich auch nicht der allzu ausgefuchsteste Plan wahrscheinlich, aber es war halt eben, ja, ich meine, es war halt eben auch ein Plan, der halt sehr, sehr wenig Risiko angeboten hat und ja, und dann halt eben auch letztendlich einfach effektiv war gegen ein Schalke, die halt wirklich dann ja eben nach diesen paar Chancen irgendwie zur Mitte der ersten Halbzeit dann ja wirklich auch einfach sehr, sehr wenig angeboten haben. Wo du ja eigentlich nur abwarten musstest. Ja,
Also
und
mich
dann
würde ja
einfach versuchen,
interessieren,
den
was
Ball
der
zu nehmen.
Schalke-Offensivplan war. Das würde mich interessieren.
Ja.
Also auf
Finde ich
Fehler
jetzt auch
lauern.
gemein. Ja,
Also
genau, ich
nein,
glaube das.
also das ohne jetzt irgendwie zu sagen, Fortuna hätte jetzt irgendwie die erste Halbzeit dominiert. Das haben wir auch nie gesagt. Aber man war irgendwie schon das reifere Team und irgendwie
Ja,
Schalke
absolut.
wirkte so, als würden sie ihren Klassenerhalt auf die Schultern des SV Elversberg legen. So, und vielleicht hat denen ja auch der ein oder andere die Zwischenergebnisse schon geflüstert, aber ja.
Ja, die Fans waren auf jeden Fall nicht so glücklich am Ende, die Schalker.
Ja. Apropos, bevor wir jetzt vielleicht einen Strich unter die erste Halbzeit machen, wie
Ja.
verhielt sich das denn bei euch? Wie sehr wart ihr auch auf den anderen Plätzen oder war das egal?
Die Ergebnisse wurden eingeblendet und das war dann schon Kacke, würde ich sagen. Also es hat halt, ja, es hat halt irgendwie so diese absolute Spannung dann da rausgenommen, ne? Weil du so, man hatte weniger zu gewinnen, man konnte gewinnen, dass man noch drin ist im Game irgendwie. Das haben wir ja geschafft dann auch, aber so. Es ist spannender, wenn die Gesamtsituation anders ist. Deswegen fand ich, also ich meine, alle im Block haben immer, scheiße, Elversberg führt schon 2-0. Und ah ja, jetzt 3-0 Elversberg. Also es ging schon überall rum die ganze Zeit. Sie haben es halt einmal eingeblendet. Ich weiß gar nicht, ob sie es in der Halbzeit auch eingeblendet haben. Ich
Ja,
glaube
ja.
schon.
Ja.
Da hatte dann Paderborn auch schon ausgeglichen oder so. Und also das würde ich schon sagen, dass das ja bisschen was dazu beigetragen hat, dass irgendwie das Feuer auf der Tribüne nicht so brannte.
Ja, also ich fand auch, das war irgendwie auch der Grund dafür, warum dann halt eigentlich auch so im Laufe des Spiels so die Stimmungskurve halt irgendwie so immer etwas weiter halt nach unten ging. Also natürlich hat man sich dann gefreut, als die Mannschaft in Führung gegangen ist und dann die Führung ausgebaut hat und da auch ein paar schöne Aktionen gezeigt hat, so situativ, aber so insgesamt, so der Vibe im Stadion war halt irgendwie nicht so richtig da und ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, spätestens dann irgendwie mit diesen Elversberger Toren gab es dann halt so eine gläserne Decke irgendwie, wo dann halt die, die Stimmung und dieses Erlebnis ja halt irgendwie nicht mehr durchstoßen konnte an dem Tag. Und zwar halt einfach dadurch alles ein bisschen gedämpft.
Ja, es klingt so hart, ne? Weil Fortuna hat ja eigentlich eins der deutlich besseren Spiele gemacht dieser Saison.
Kann man das
Und ja,
wirklich
dann,
sagen? Also,
ja,
ja,
schon sagen. Also
das
vielleicht
finde
liegt
ich
es auch viel an
sehr
Schalke,
schwierig.
so, aber
Ja, also finde
ja.
ich ganz, ganz schwierig zu bewerten, weil ne, ich glaube, dass Schalke sehr, sehr schwach gespielt hat. Darauf können wir uns einigen.
Ja.
Und Fortuna hat ja auch, also das mein, ich meine, das Pressing von Fortuna hat halt besser funktioniert als in vielen anderen Spielen, aber für mich ist gar nicht so klar ersichtlich, warum. Also ich hatte gar nicht das Gefühl, dass man jetzt mit so viel mehr Sipp und Bissigkeit da irgendwie reingegangen ist. Man hat jetzt auch die Pressinghöhe bis auf in wenigen Situationen gar nicht so unglaublich weit verschoben. Also man hat jetzt natürlich, ne, man hat ja irgendwie meistens an der Mittellinie gepresst, würde ich sagen. Ab und zu mal weiter davor, aber ja auf gar keinen Fall irgendwie das ganze Spiel über, sondern ja eigentlich ja auch die Intensität irgendwie der Hitze angepasst, was natürlich irgendwie gut war, aber das sah jetzt halt nicht danach aus, als ob man da jetzt, als ob man mit der Leistung halt irgendwie auch zwingend die Hälfte der anderen Mannschaften irgendwie in der Liga geschlagen hätte. Und
Ja,
bei
aber
Schalke, ne, wenn du dann auf der anderen Seite konntest du ja sehen, dass halt, du hast es ja angesprochen, Moritz, dass halt deren Pressing überhaupt nicht funktioniert hatte. Und das war jetzt ja nicht, weil Fortuna so einen unglaublich cleveren, guten Plan mit dem Ball hatte, sondern ja, weil da halt einfach
die haben
Riesenlücken
gepresst wie,
waren, weil die
ja, die
sich.
haben gepresst wie Fortuna zu schlimmsten Pressingzeiten. So
Ja.
mit drei, vier Leuten vorne draufgehen, riesige Lücke im Mittelfeld reißen. Die Verteidiger wissen nicht, ob sie rausrücken sollen oder nicht. Also klar, es war furchtbar. Aber ich
Und da
würde
hättest
so
du
ein
doch eigentlich
bisschen
dann viel
hier.
mehr, ne, und dann siehst du ja, finde ich, viel eher, dass halt Fortuna gar nicht in der Lage ist, mit dem derzeitigen zentralen Mittelfeld da irgendwie Kapital draus zu schlagen. Weil du spielst dann ja trotzdem irgendwie als Hauptmittel irgendwie lange Bälle von Kastenmeier, die halt irgendwie verlängert werden, oder ganz, oder halt einfach direkt in den auf den startenden Nicolas Gavory gehen. Also das ist ja, ja,
Ja,
weiß ich nicht. Also
also das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Also in der zweiten Halbzeit, die beginnt ja im Prinzip wie die erste Halbzeit. Bevor man überhaupt zu Chancen kommt, hat man auf jeden Fall sehr viel Ballbesitz, aber durch die Mitte geht gar nichts. Also viele Ungenauigkeiten, Schalke hat da Zugriff und man muss es dann wohl oder übel wieder über die Flügel probieren. Also ich fand auch, das zentrale Mittelfeld war irgendwie so gar kein Faktor an dem Tag. Und man muss ja auch ganz ehrlich sein, also die erste richtig gute Chance für Fortuna ist ja dann auch das 1 zu 0, ne? Also vorher, klar, man nähert sich irgendwie dem Strafraum, aber dann wird mal eine Ecke rausgeholt, die zu nichts führt oder Kaminski köpft da irgendwie eine Flanke von Gavory raus, wo es natürlich wieder über die Flügel geht. Aber im Prinzip eigentlich die erste richtig zwingende Aktion ist dann schon das 1 zu 0 und das ist dann auch schon die 57. Minute.
trotzdem finde ich, hatte man da irgendwie das Gefühl, dass man dachte so, ja, na endlich, es hat sich jetzt ja auch lange genug angekündigt. Also auch wenn man
Ja.
da nicht im Minutentakt irgendwelche Riesenchancen hatte, es fühlte sich absolut logisch an, dieses Tor.
Ja, das schon, aber ganz es ist, also es wäre die Duplizität der Ereignisse von der ersten Halbzeit gewesen. Weißt du, dass man so eine Viertelstunde gut spielt und gut, sag ich mal, aus den Startblöcken kommt und sich nicht belohnt und dann Schalke wieder stärker wird. Und das war ja ungefähr diese Viertelstunde nach der Pause, die man das Spiel dominiert hat und dann sich glücklicherweise belohnt hat. Danach kommt nämlich eine stärkere Phase für Schalke 04. Die Frage ist halt, ob die auch gekommen wäre, wenn man da nicht 1 zu 0 in Führung gegangen ist, weil ich schon so ein bisschen den Eindruck hatte, dass nachdem dieser Knoten dann geplatzt war und man einfach auf der Siegerstraße sich wähnte, ja, man so einen halben Gang rausgenommen hat und dadurch das Spiel irgendwie auch recht wild gemacht hat. Aber vielleicht nochmal auf den Torschützen einzugehen, was nach dieser Woche natürlich vielleicht das Wichtigste an diesem Tag war, weil ich habe ja irgendwie gar nicht mehr über die Tabellenkonstellation nachgedacht, sondern mich halt einfach für David Kownacki in dem Moment mega gefreut, dass er genau das Tor macht und den Knoten löst.
Und es schien ja auch seinen Mitspielern so zu gehen. Also fand ich
Ja.
insgesamt, also ich weiß gar nicht, wie sehr das so am Bildschirm rübergekommen ist, aber im Stadion war das schon ein sehr, sehr bewegender Moment. Ich
Ja,
meine, wieder
doch, am Bildschirm auch.
die ganze Mannschaft, die ihn halt irgendwie einmal umringt hat und umarmt hat und dann irgendwie auch, als dann dieser Moment, den er da irgendwie quasi für sich im Privaten im Kreis seiner Mitspieler haben konnte, vorbei, weil sie ihn dann irgendwie auch nochmal in Richtung Kurve geschubst haben und irgendwie man da zusammen gejubelt hat und aber auch, ja, ihm einfach halt, ja, auch das Stadion irgendwie David Kubnatski nochmal ja, seine Anteilnahme und seine Zuneigung irgendwie zurufen und zuschreien konnte, ja, war wirklich ein besonderer Moment. Und ja, man darf halt eben auch nicht vergessen, dass es ja eben nicht nur dieser Trauerfall gewesen ist, den er da jetzt unter der Woche gehabt hat, sondern dass er ja wahrscheinlich, sondern dass er halt immer auch noch immer nicht fit ist und halt irgendwie leicht verletzt irgendwie spielt und sich da irgendwie durchbeißen muss und gerade sicherlich irgendwie keine leichten Wochen insgesamt irgendwie verlebt. Ja, hat mich wirklich gefreut, hat uns, glaube ich, alle besonders gefreut.
Genau, und dann kommt diese Phase, also das ist die 57. Minute, man geht 1-0 in Führung und bis zum Doppelwechsel in der 68. Minute überlässt man Schalke irgendwie das Spiel und sagt ja, komm, jetzt zeigt ihr doch mal, vielleicht können wir durch ein, weiß ich nicht, durch einen Konter oder so das Spiel dann entscheiden, aber das war mir tatsächlich ein bisschen too much für eine Mannschaft, die an dem Tag einfach nichts gezeigt hatte, die sich irgendwie blind auf die anderen Plätze verlässt, hat man Schalke nach irgendwie 66% in diesen 10 Minuten Ballbesitz gelassen. Und das, da hatte ich schon Sorge, dass man sich auch über kurz oder lang den Ausgleich fangen würde. Und deshalb fand ich auch gut, dass man dann doppelt, also dass dann von außen auf das Spiel Einfluss genommen wurde, indem Tune doppelt gewechselt hat in der 68.
Ja, denke ich auch. Man muss aber schon auch sagen, Schalke wurde mal gefährlich her und das auch in Anführungszeichen durch ein paar Einzelaktionen. Die haben natürlich ein paar gute Einzelspieler da und so, ne? Kenan Karaman ist irgendwie immer eine Erscheinung auf dem Feld gewesen, fand ich. Also das ganze Spiel lang konnte er immer wieder mal erscheinen und ist dann natürlich auch wieder abgetaucht, aber wenn der am Ball war, war da schon Zug dahinter. Genau, aber
Es
es waren
kommt
ja
ja,
auch keine großen gefährlichen Chancen, die
nein,
man da
gar
zugelassen
nicht.
hat, so, sondern ich
Also
fand vor
in.
allem in der zweiten Halbzeit war es ziemlich bombensicher, was man da hinten rum abgeliefert hat.
Gar nicht. Also in diesen 10 Minuten, von denen ich spreche, wo Schalke so viel Ballbesitz hatte, stehen da 0:0 Torschüsse zu Buche.
Ja.
Nur, ich habe mich da halt gefragt nach diesen ersten 15 Minuten, die man da wieder gesehen hat, ob das eine kluge Idee ist, jetzt nicht auf das 2:0 zu gehen, so.
Ja, also ich würde auch noch mal ganz kurz irgendwie nicht vergessen, dass gerade Ende der Saison ist. Die Leute sind vielleicht auch einfach durch, so, ne?
Ja,
Also ich meine,
ja,
vielleicht sprechen wir nach. Wir können auch jetzt kurz sprechen. Ich meine, was das für eine krass anstrengende Saison auch gewesen
Ja.
sein muss. Mental, natürlich körperlich immer und mit wieder vielen Ausfällen. Das heißt, viele Leute schleppen sich irgendwie wieder verletzt durch. Du musst die ganze Zeit, die ganze Saison lang irgendwelchen Rückschlägen hinterherlaufen. Du
Das
musst immer
stimmt.
wieder, kriegst immer wieder zu hören, die Saison ist jetzt vorbei. Und hast es immer wieder geschafft, doch irgendwie da ranzukommen und so. Vielleicht führst du dann 1-0 und denkst dir, jo, die sind so schlecht, gerade die Schalker. Lass mal kurz warten. So, und dann bringt halt Daniel Thun, der aufs 2-0 gehen möchte, bringt dann halt die Wechsel. Aber ich kann es irgendwie gut nachvollziehen.
Ja, man
Du
darf auch
hast
nicht
natürlich
vergessen, ne?
vollkommen recht.
Fortuna ist halt auch die Mannschaft im deutschen Profifußball, die von allen halt die kürzeste Saisonvorbereitung gehabt hat, ne? Die kürzeste Sommerpause. Geht wahrscheinlich deswegen alleine auch schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Und es ist ja wirklich so, dass jetzt auch viele von denen, die jetzt auf dem Platz spielen, die jetzt auf dem Platz stehen mussten, wirklich die ganze Rückrunde halt irgendwie komplett durchbeißen, auch bei kleinen Wehwehchen einfach, weil es so viele Ausfälle gab. Und um jetzt halt wieder direkt auch zum Spiel zu kommen, fand ich auch eigentlich, dass gerade eben auch so dieses Zurückziehen an diesem Tag und gegen diese Schalker Mannschaft und irgendwie das Umstellen auf Dreierkette und ja und dann halt eben ne, das Ziehen von Zimmermann wieder ins zentrale Mittelfeld für Haag, für den Joa dann gekommen ist, dass das ja auch dafür gesorgt hat, dass man auch eigentlich wieder wesentlich schärfer, dass man wesentlich besser gegen den Ball war, weil Giovanni
Ja.
Haag hatte wirklich auch wieder in dem ganzen Spiel zwei, drei, so Lapsus halt irgendwie drin, wo man halt sagen muss, boah, der ist einfach immer wieder halt ein Unsicherheitsfaktor und mit Zimmermann und Haier hat das gerade, wenn man tief gestanden hat, ja in der Vergangenheit oft gut funktioniert. Und man wird ja dann einfach auch dadurch gefährlich, weil Schalke muss dann halt ein bisschen was anbieten und Fortuna steht sicher und das ist einfach an dem Tag ist das halt die Art und Weise, wie man auf 2 zu 0 geht, weil das offensive Potenzial, um halt irgendwie richtig Alarm zu machen oder halt eben auch eben diese Energie, um da halt komplett vorne offensiv drauf zu gehen, das hat Fortuna ja irgendwie schon die ganze Saison und vor allem die Rückrunde halt irgendwie nicht wirklich. Und dann würde ich da auch in so einem Spiel nicht mit anfangen.
Ja, und dann zieht Daniel Thun die beiden Trümpfe, Danny Schmidt und Emma Ioa aus dem Ärmel und die lenken das Spiel ja dann auch wieder in die richtige Richtung. Gerade Danny Schmidt, finde ich, hat einen tollen Auftritt dann noch hingelegt in den Minuten, die er hatte. Schon kurz nach seiner Einwechslung muss Schallenberg, der Schalker Schallenberg da mit Ach und Krach gegen ihn retten, nachdem er da im Strafraum an den Ball gekommen ist und ja, dann auch keine 6 Zeigerumdrehungen später zappelt der Ball dann im Tor und Danny Schmidt ist maßgeblich, genauso wie Emma Joa an diesem Tor, was wirklich schön herausgespielt war, beteiligt.
Sorry, ich möchte aber noch mal kurz einhaken, was zu dem, was Lou meinte. Die Umstellung auf Dreierkette kommt aber erst später, oder? Also es ist
Ja.
ja erstmal eine Viererkette.
Würde ich sagen. Also ich meine,
Und
Schmidt kommt
Zimbo geht in die
für
Mitte, genau.
kommt
Ja, richtig.
für Kownacki und
Ja.
ersetzt ihn dort in der
Also 1 zu 1, genau.
Sturmspitze und Emma kommt für Arc und dafür geht Zimbo auf die Arc-Position so.
Genau.
Genau, eingeleitet wird dieser Angriff durch einen klugen Pass von Jamil Siebert. Und ich meine, entscheidend ist dann, dass Joa mit diesem Ball, den er nur abtropfen lässt, das Spiel schnell macht, Schmidt in genau dem richtigen Moment durchstartet und dann auch noch das Auge hat und den mitspielenden Spieler in der Mitte hat, nämlich Mairen von Brederode, der genau richtig einläuft und den Deckel dann auf dieses Spiel drauf macht und sich einen Ast gefreut hat, weil irgendwie scheint Mairen von Brederode einen Gefallen daran zu finden, bei Fortuna zu spielen, also mittlerweile wieder.
Ich muss ja auch sagen, in
Ja.
diesem Spiel war er auch wieder echt ein Faktor, ne? So, der hat
Ja.
schon, also in den ganzen letzten Spielen ist er ja wirklich im Kommen irgendwie. Also seit dem Spiel gegen Preußen, wo er dann die rote Karte sieht, ist er ja wirklich ziemlich auf Track. Also es ist ein bisschen schade zu sehen, finde ich, was er vielleicht hätte werden können diese Saison und dass es ja anscheinend doch einfach wirklich eine Weile gebraucht hat, um ihn daran zu führen, was eben, naja, wahrscheinlich zweite Bundesliga bedeutet, was aber auch Daniel Thun Fußball bedeutet und was bedeutet, mit allem Mann verteidigen zu müssen, wenn es sein muss und so, ne? Also neben so ein paar persönlichen Sachen, also so der Zeitpunkt, wann du abspielst und so, wo er auch schon am Anfang noch Fehler hatte, ist, glaube ich, auch viel einfach drumrum, was man neu lernen muss. So. als so junger
Man kann
Spieler.
es auch, also das jetzt, man jetzt gerade bei dem Schalke-Spiel, aber auch insgesamt über die letzten Wochen halt meint, einen Reifeprozess zu sehen. Also das kann natürlich auch viel damit zusammenhängen, dass es dann einfach irgendwann spät in der Saison wird und ja, und dann halt im ganzen Camp von Brederode, also weiß ich nicht, Berater-Berater-Team und Spieler auch selbst irgendwie klar wird. Ja, dass es wahrscheinlich keinen perfekten Plan A dafür gibt, wo Marin von Brederode nächste Saison spielen wird.
Ja.
Und dass man sich vielleicht wie auch deswegen nochmal so ein bisschen am Riemen gerissen hat. Aber wenn man jetzt sehr, sehr wohlwollend auf die Sache schauen möchte, ja, dann meint man da halt eben diesen Reifeprozess zu sehen, dass halt von Brederode mehr arbeitet, dass er halt irgendwie besser im Team integriert ist, dass er halt seine individuelle Klasse halt viel, viel besser und nuancierter einzusetzen weiß, irgendwie dafür, um eben auch der Mannschaft zu helfen. Ja, und ich finde ja speziell im Spiel gegen Schalke hat man es wirklich ganz, ganz besonders gesehen. Also was Van Brederode da ausgerechnet auch noch mit Taylan Bulut als Rechtsverteidiger von Schalke gemacht hat. Also mit Sicherheit ein, ja, irgendwie einer der herausragenden Spieler von Schalke diese Saison, der nächstes Jahr mit großer Sicherheit Bundesliga spielen wird. Also fand ich wirklich bemerkenswert. Also der hatte wirklich zwei, drei, vier Aktionen, wo der den komplett auseinandergenommen hat und immer wieder dafür gesorgt hat, ganz besonders in der zweiten Halbzeit, dass Fortuna halt sehr, sehr gefährlich werden konnte. Ja, wirklich schön, das zu sehen.
Vor allem hat er so einen geilen Move, so zu tun, als würde er den Ball annehmen und den Ball dann aber durchzulassen und außen um den Gegner rumzulaufen. Das hat so oft geklappt, dass der Ball einfach weiter durchrollt. Also er tut so, als nähme er den Pass an, der da auf ihn kommt. Er lässt ihn dann aber einfach durchrutschen und rennt außen um den Verteidiger rum. Es hat echt ein paar Mal geklappt, fand ich total großartig. Sehr gute
Und ich
Aktion.
liebe diesen Move halt auch. Ich weiß gar nicht warum,
Ja.
aber ich finde es so geil, diesen Move und den Gegner da halt damit auszutricksen. Hab mich dann irgendwie auch bei dem Spiel daran erinnert, wer halt der erste Spieler war, der mich halt mit diesem Trick halt begeistert hat. Und das war Ganyu Shitu. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den
Sind wir
Namen
wieder in der
noch erinnert
Kindheit
oder noch
gelandet?
deutlich
Ja,
erinnert.
sicher.
Genau,
Ja,
da sind wir wieder
klar.
Ende der 90er, Anfang der 2000er gelandet. Nigerianischer Stürmer bei Fortuna, der wie auch nie so komplett der richtige Scorer gewesen ist, aber wird uns, glaube ich,
Schon ein
immer
Liebling auch. Ja.
dafür im Herzen bleiben, weil er halt auch das letzte Tor im Rheinstadion geschossen hat. Und ja, damit ist dann
Echt,
vielleicht
hat
auch
er?
ein ganz, ganz schönes Schleifchen wieder drum, um das viele Nostalgische mit der Choreo und dem gerade erst vollzogenen Geburtstag der Fortuna.
Trotz allem, jetzt haben wir das Spiel insgesamt von Marin von Brederode gelobt. Ich finde tatsächlich, dass Emma und Danny Schmidt mindestens einen genauso großen Anteil an diesem 2:0 haben. Und
Absolut,
also ich meine,
klar.
diese Abtropfbewegung und der Laufweg und auch die scharfe Hereingabe von Schmidt, die sind schon aller Ehren wert. Klar muss da auch Marin von Brederode einlaufen, aber ja, das Timing und die Wohltemperiertheit der Vorarbeit von Schmidt würde ich jetzt auch nochmal hervorheben wollen.
Besonders finde
Insgesamt
ich, kann man auch Schmidt
wahrscheinlich
wirklich
der
nochmal loben, genau wie du es
Ja,
gesagt hast. Ne?
insgesamt
Also,
vielleicht der schönste Angriff auch des Spiels.
ja, finde ich auch. Und ich würde auch wirklich sehr, sehr gerne Danny Schmidt nochmal loben und vielleicht mir irgendwie auch hier nochmal an dieser Stelle wünschen, dass der vielleicht auch bald einfach noch mehr Spielzeit sehen kann. Schön, dass es jetzt auch mal irgendwie wieder über 20 Minuten waren, aber es wäre wirklich klasse, den weiterhin konstant zu sehen, weil der wirklich für die wenige Spielzeit, die er bekommt, hat er großen Impact. Auch wenn man irgendwie immer gar nicht so
Das
genau
ist echt
weiß,
krass, ne?
was bringt der eigentlich genau, was sind so die wirklichen Stärken, aber der kriegt es halt irgendwie hin, dass er halt irgendwas bewegt. Also der macht dann ja auch noch fast das 3 zu 0.
Das,
Wo er
ja.
halt auch sehr, sehr guten, ja, zugegeben sehr schlechten Pass antizipiert in den letzten Minuten im Schalker Aufbau. Ja, und ist dann halt alleine gegen die Schalker Verteidigung, schafft es dann aber halt einen Schalker auszuspielen und dann halt eben im Laufduell halt eben auch vor dem Schalker Verteidiger zu bleiben, über die ganze Distanz von der Mittellinie zum Strafraum. Da habe ich mich auch gefragt, welcher Fortuna-Stürmer halt dazu in der Lage wäre. Und dann, ich meine, da gibt es halt so Kandidaten wie Vermey zum Beispiel, die könnten diesen Spielzug auf jeden Fall nicht bis zum Ende durchführen. Also fand ich, das hat
Jonah
auch
wird es
richtig
machen,
Mut
weil er
gemacht.
schnell genug ist, ne?
Ja, natürlich.
Also der wird es mit Geschwindigkeiten machen, so. Aber es ist halt geil, ne? Der kreuzt ihn halt optimal, lässt ihm halt keine Chance. Also lässt ihn einfach in
Ja, bei
seinem
Nemitz ist es
Rücken.
halt das Einzige, was er halt kann. So. Also natürlich schafft er das. Aber das bei Schmidt jetzt so zu sehen, das war halt das erste Mal, finde ich, dass der halt irgendwie
Ja, das
so
stimmt.
diese Distanz auf dem Feld irgendwie auch mit Skill und mit Geschwindigkeit und mit Cleverness irgendwie, wann man kreuzt, wann man den Körper reinstellt und so, dass er das halt mal abgedeckt hat, fand ich richtig cool zu sehen. So, wäre auch richtig cool gewesen, wenn er das halt noch mit dem Tor krönt. So geht halt dann knapp vorbei. Aber das war wirklich ein Aha im Moment für mich. So.
Ja, also der Abschluss am Ende, der hat einfach nur noch gefehlt zum perfekten Schmiteinander an diesem Tag. Ja.
Er hätte es verdient gehabt, aber ich glaube, er hat sich auch
Ja.
so gefreut. Er war ja noch im Podcast hinterher,
Ja,
im Nachspielzeit-Podcast, auch ganz
war
happy.
auf jeden Fall mal wieder ein Auftritt, wie wir sie ihn jetzt schon öfters in der Rückrunde gesehen haben, der hoffen lässt auf eine Zukunft, in der Danny Schmidt auch vielleicht in eine Kandidatenposition für die Startelf langsam reinwächst.
Und gerade wenn wir uns anschauen, wie wahrscheinlich es ist, dass es ja in den ersten 4, 5, 6 Spielen der nächsten Saison eventuell eine Hängepartie um die Weiterverpflichtung von David Kownacki gehen könnte, kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann vielleicht der Saisonstart im Sturm bei der Fortuna auch wirklich bedeutet, dass ja halt da Vermey und Danny Schmidt um die Starterposition kämpfen. Und wenn das jetzt eintreten sollte, genauso wie es ja, glaube ich, letzte Saison auch eingetreten oder diese Saison halt eigentlich eingetreten ist oder dann geplant war, bevor er sich dann auch noch Vermey verletzt hat, fühle ich mich da jetzt etwas besser, als ich mich da im letzten Jahr bei dem Szenario gefühlt habe.
Und dass dahinter ja auch noch andere Spieler mit den Hufen scharren, hat man ja dann gesehen, als dann Karim Afo noch zu seinem Profidebüt gekommen ist. Für 4 Minuten hat er Shinta Appelkamp ab der 86. Minute ersetzt und hat das auch, finde ich, meine, was man auch über 4 Minuten sagen kann, aber zumindest hat er ein paar Mal den Ball bekommen, schöne Bewegungen gehabt und
Ja, der hat erstmal den Van
ja,
Brederode-Move
richtig.
gemacht. Der hat
Ganz
einen
genau.
Gegenspieler ganz genauso
Ja.
stehen lassen,
Das
wie
haben die
das,
bestimmt zusammen trainiert.
ja, genau. Also fand ich schon geil.
Ja.
Ja, der ist jetzt auch irgendwie seit 8 Jahren in der Fortuna-Jugend. So, ist auch, ja, nicht ganz Eigengewächs, aber ja doch schon eine ganz schöne Weile. Ich fand, das sah durchaus gut aus. So, für ein Debüt mal kurz zeigen, was er kann. Auch irgendwie gut dribbelstark, hatte ich das Gefühl, und ja.
Ja, absolut. Also der war ja einfach sofort eingebunden, ne? Also auch
Auch
wenn
so
es eine schlechte
präsent,
Mannschaft
ne?
ist, genau, aber ne, also ich meine, wenn du halt als 19-Jähriger da irgendwie reinkommst und dein erstes Spiel machst in 5 Minuten, kann es ja auch einfach sein, dass da halt kein Ball mehr in deine Richtung fliegt und dass da halt irgendwie einfach verteidigt wird und dann ist auch irgendwie ein nettes Debüt so, aber der hatte ja sofort irgendwie drei Aktionen, wovon halt zwei richtig gut waren und eine, wo man wirklich gesehen hat, dass da schon auch noch sehr viel Potenzial zum sich verbessern halt irgendwie noch da ist so. Aber ich fand das hat wirklich Mut gemacht so und auch wirklich richtig viel Lust darauf gemacht, ja, den halt mal irgendwie nach einer Sommervorbereitung dann zu sehen und vielleicht dann halt eben auch als vollwertiger Teil des Kaders in der nächsten Saison. Also fand ich ein wirklich sehr, sehr schönes Detail, genau wie ihr auch an dem Tag. Genau,
Oder
er
ihn
wurde
halt im
dann.
Sommer für 6 Millionen an Red Bull verkaufen und dann können wir Johannesson und Kownacki halten, bevor wir uns jetzt zu sehr in ihn verlieben.
Ja, aber ich meine, dass er dann kam, das war ja eigentlich Für mich war da der Wechselkandidat halt dann Celso Botka, um jetzt irgendwie den Turn zu unserem Beginn des Spiels zu finden. Und statt ihm kam dann Karim Afo und hat das ja auch super gemacht, aber war schon
Es kam ja auch
interessant, dass
noch
dann so
Hoffmann
Botka
und
nicht kam.
Ungal. Ne? Ja,
Ja.
also ich kann mir wirklich vorstellen, dass der wirklich einfach noch nicht in so Wettkampfhärte rein sollte.
Das wird es wohl sein. Genau, und dadurch köchelt die Saison noch so eine Woche vor sich hin. Realistisch gesagt, noch eine Woche.
Es war trotzdem ein bisschen krass, dass so die, also ne, so dieses Feuer, was ich ja gerade schon gesagt habe, was irgendwie nicht mehr so ganz da war, vielleicht auch in der Mannschaft, die irgendwie ziemlich kaputt ist. Ich habe ja vorhin ein Plädoyer dafür gehalten, das nicht überzubewerten, dass man bei 1-0 Führungen mal Schalke den Ball überlässt, weil man ja einfach auch eine lange Saison hinter sich hat. Aber so war dann eben auch nach dem Spiel, natürlich war es irgendwie eine schöne Verabschiedung von der Mannschaft, so die Heimverabschiedung quasi. Aber man war nicht, also die Euphorie war begrenzt, wirklich, würde ich sagen. Und das würde ich dann halt wirklich einfach auf diese Ergebnisse auf den anderen Plätzen schieben.
Ja, und der Konstellation am nächsten Wochenende, dass man halt gerade gesehen hat, was Schalke zu
Ja.
leisten imstande ist und weiß, ja, die müssen jetzt nächste Woche gegen Elversberg zu Hause gewinnen. So, also,
Ja, ich glaube,
also
Daniel
diese
Thun hat in der
spezielle Konstellation.
Pressekonferenz auch zweimal dem Trainer nochmal gesagt, wer wirklich gut für die nächste Woche gewinnen würde. So.
Ja, es gibt ja
Ja.
wirklich nichts, was man dieser zweiten Liga nicht zutrauen sollte. Aber ich
Ja.
habe so die Befürchtung, wenn wir noch was Verrücktes sehen, dann spielt sich das halt eher in dem Bereich direkter Aufstieg ab. Also
45
ich
Kilometer
kann mir
südlich
schon,
von
ja, ich
Düsseldorf.
kann mir schon vorstellen, dass also ich finde es durchaus realistischer, dass Elversberg da die Kölner noch abfängt. Also ich glaube, wir sollten wahrscheinlich alle nochmal unser eigenes Körpergewicht in Popcorn bestellen, damit wir das auch verfügbar haben für den Sonntagnachmittag.
Die legen ja
Wenn wir
schon
dann halt
vor.
eben nicht,
Ja.
ja, wenn wir dann eben nicht den Relegationsplatz der Fortuna feiern können, können wir uns dann vielleicht trotzdem noch jubelnd den Bauch halten. Aber natürlich ist diese Möglichkeit halt immer noch da. Nur ja, so recht dran glauben wollen wir, glaube ich, irgendwie alle nicht. Aber
Aber also nach dieser Saison, wie gesagt, da ist es schon mal schön, dass nächste Woche in Magdeburg der Closer wieder eine Option ist, der damals ja da schon mal was geclosed hat und vielleicht macht er ein Schleifchen um diese Saison noch. Wir werden es sehen. Also die Voraussetzung ist ja erstmal, dass man seine Hausaufgaben macht, wie man so schön sagt. Also man muss in Magdeburg gewinnen und ja. Sei es Aberglaube oder was auch immer. Ich finde das schon ganz gut, dass dann Jona Nimetsch wieder von der Partie ist, der ja schon ganz gute Erfahrungen in Magdeburg gemacht hat.
ja, auch immer viel Platz lassen, würde ich sagen. Oder wie siehst du das, Lou?
Ja, auf jeden Fall. Also ich werde euch jetzt hier bei der Gegnervorschau zu Magdeburg keine wahnsinnigen Neuigkeiten berichten können. Magdeburg ist immer noch genau das Magdeburg, der FC Magdeburg, wie wir ihn aus den letzten Jahren kennen. Also von daher ist es wirklich sehr, sehr gut, glaube ich, wenn man da einen weiteren Spieler hat, der halt, den man halt irgendwie mal lang schicken kann, der halt ja eben mit der Geschwindigkeit halt eine große Stärke hat, weil das ist auf jeden Fall was Magdeburg eben immer anbietet. Die Magdeburger selber ja befinden sich jetzt gerade in der Situation, die halt nochmal eine andere ist als bei uns, dadurch, dass man ja, vor einer Woche zu Hause mit 0:5 gegen Münster verloren hat und dann jetzt eben im 6-Punkte-Spiel gegen Paderborn nach eigener Führung noch verloren hat, ist nach oben nichts mehr möglich. Die Saison ist quasi gelaufen. Trotzdem kann man, glaube ich, eigentlich ziemlich zufrieden sein, auch wenn sich da mit Sicherheit das große und leidenschaftliche Umfeld dann jetzt am Ende mehr erhofft hat und die Enttäuschung da überwiegt. ja, muss man dann eben sehen, wie Magdeburg damit umgeht. Das ja, es jetzt eben die ganz großen Ziele eben nicht mehr zu erreichen gibt. Wie wir Magdeburg eben schon seit sehr langem kennen, spielt man in einem 3-4-3-System. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Ballbesitz. Da hat man in den Statistiken der zweiten Liga riesige Vorsprünge, selbst vor Rang 2. Also Magdeburg ist die Ballbesitzmannschaft in der zweiten Liga, genau wie wir es gewohnt sind. Außerdem ist es auch eine Mannschaft, die wirklich viel investiert. Bei den Sprints ist man auf Platz 1, bei den intensiven Läufen ist man auf Platz 2. Also man versucht halt auch, wenn man den Ball verliert, halt direkt durch das Gegenpressing die Bälle halt wieder zurückzuerobern. Man möchte wirklich, wenn man es irgendwie vermeiden kann, gar nicht erst in die Situation kommen, eventuell einen Konter verteidigen zu müssen oder sogar statisch am eigenen Strafraum verteidigen zu müssen. Das ist wirklich die letzte Option eigentlich, die man da ziehen möchte. Und ja, und mit diesem wirklich sehr, sehr guten Ballbesitzspiel ist man einfach immer in der Lage, Chancen zu kreieren, egal ob das auf Dribblings auf Außen passiert, wo das auf links, ja, hat man da Barış Artık, der einfach eine sehr, sehr hohe Qualität hat. Auf rechts hat man Livan Burcu, der auch komplett durchgebrochen ist diese Saison. Da ist nicht komplett klar, ob er am Wochenende starten kann, weil er jetzt das vergangene Spiel mit einer Krankheit ausgefallen ist. Aber eigentlich würde ich davon ausgehen, dass er bis dahin wieder auf dem Damm ist. Ja, das zweite ganz große Mittel der Magdeburger sind Steckpässe in die Spitze und das vor allen Dingen auf den Shootingstar diese Saison, auf Mittelstürmer Martin Kaas. Bester Tiefenläufer der zweiten Liga. Da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Also keiner kann so perfekt getimed und so schnell und so gut eben in den Rücken hinter der Abwehr laufen, hat eben auch schon 18 Tore erzielt. Und dazu hat man dann mit Silas Njaka auf der 6 einen Ballverteiler und Taktgeber, der das sehr, sehr stark macht. Und diese Saison, und das ist vielleicht ein bisschen anders als die letzten Jahre mit Patrick Pfeiffer und Markus Mathiassen, zwei wirklich sehr, sehr starke physische Innenverteidiger. Und das hat eben auch viel dazu beigetragen, dass man diese Saison etwas erfolgsstabiler gewesen ist als eben in den letzten Jahren. Die ganze Offensive ist vielleicht ein bisschen linkslastig dieses Jahr, vor allen Dingen dann eben über Artık auf der Linksaußenposition und Neuenberger als ja, linken Schienenspieler. Der ist auch ein gelernter Stürmer, also auch da sieht man ja, wie offensiv halt die Magdeburger denken. Auch Neuenberger zieht immer wieder nach innen, weil er eigentlich ein Rechtsfuß ist. Und das sind natürlich eben auch Dinge, gerade dadurch, dass Magdeburg halt so offensiv denkt. Wenn man es gut verteidigt, wenn man diese Qualität gegen den Ball hat, die Fortuna ja vor allen Dingen in den Spielen im April ja dann doch irgendwie das ein oder andere Mal gezeigt hat, dann kann man da, glaube ich, wirklich was reißen. Weil ein Spiel kontrollieren und einfach mal so eine Führung konservativ verteidigen, so ein Spiel im Griff haben, das ist eben nicht das, was die Magdeburger tun. Gegner bekommen eigentlich immer noch mal irgendwann ihre Chance, kommen zu Chancen. Und das eben ganz besonders über Konter und über Flügelangriffe. Und das ist ja alles das, was der Fortuna halt kein Fremdwort ist. Ja, deswegen wäre es natürlich erstmal meine Frage, würdet ihr da auch mitgehen, dass man halt sagt, man wählt gegen Magdeburg nochmal diese Spielweise, die man auch gewählt hat, als man gegen Elversberg gepunktet hat, als man in Paderborn gewonnen hat, stellt sich halt hinten rein. Versucht es halt vielleicht auch mal wieder mit Zimbo auf der Doppel-6 anstatt mit Haag, weil das eben mit Zimbo und Haag, wenn eben die Räume sehr, sehr eng waren, wenn die nicht so viel laufen mussten, wenn man eng vorm eigenen Tor stand, weil das eben gut geklappt hat, oder würdet ihr jetzt zum Beispiel weiter Giovanni Haag aufstellen?
Als Zimbo und Haier aufstellen auf die Sechs quasi und Haag
Ja,
rausnehmen.
genau. Zimbo und Haier und Haag dafür auf die Bank, einfach weil er halt dieses Sicherheitsrisiko ist, weil er halt gegen den Ball nicht gut genug ist und weil er
Also
eben
das
auch
will, ja.
offensiv der Mannschaft nichts gibt. Oder
Würde ich
sehr
davon
wenig.
abhängig machen, ob Emma fit genug ist quasi.
Ja.
Ich meine, Lundal hat ja auch kurz gespielt, aber
Ich würde dann
Emma, der
gerne
wirklich einen
Emma sehen,
krassen,
ja.
ja, genau.
Gäbe
Bin
es
ich ein
immer noch
bisschen
die
davon abhängig, Mann.
Option Hoffmann rein und Oberdorf
Als
als
Rechtsaußen.
Verteidiger?
Tja, ja, wahrscheinlich sollte man das. Ich meine, man kann es ja anders nicht sagen. Das ist ja jetzt im Hinspiel krass in die Hose gegangen. Und das war ja ein sehr dynamisches Spiel eigentlich, wo ich eher das Gefühl hatte, das geht in Richtung Spektakel auf beiden Seiten. Am Ende hat man sich da abschlachten lassen bei komischer Stimmung. Auf dem Spielfeld, natürlich sprechen wir von Sport immer noch. Ja, weswegen wahrscheinlich könnte man sagen, die Lehren daraus ziehen und gucken, was man gegen spielstarke Mannschaften wie Elversberg zum Beispiel erfolgreich gemacht hat. Nur, dass man natürlich jetzt unbedingt gewinnen muss. Ja, man sollte nicht so ins offene Messer laufen. Ich glaube aber, dass zum Beispiel die aus diesem Nürnberg-Spiel auch schon Lehren gezogen wurden. So dieses situative Pressing, wir hatten es vorhin beim Schalke-Spiel, dass sie dann manchmal auch weiter oben angegriffen haben und so. Ich glaube, das ja hat schon ganz gut funktioniert, ohne dass man die Absicherung, Entschuldigung, die Absicherung völlig vergisst. Ja, und deswegen, also ich meine, was bei Magdeburg halt immer passiert, ist, dass dadurch eben Räume entstehen, wenn sie dieses, vor allem dieses Gegenpressing starten. Und klar kann man dann gucken, ob man vor allem versucht, schnell umzuschalten. Man kann aber auch gucken, dass man versucht, ein paar Leute dann noch vorm Ball zu haben, die man dann anspielen kann. Tja.
Ja, also ich würde mal sagen, es ist halt einfach auch so ein klassisches letzte Spieltag der Saisonspiel, wo man halt erstmal auch sehen muss, was macht das mit Magdeburg, dass es um nichts mehr geht, wie ist der Spannungsabfall da im Gegensatz zu Fortuna. Aber dann finde ich es halt auch, dass man durchaus defensiv agieren kann, weil man ja durch eine eigene Führung die ja Konkurrenz nicht unter Druck setzen würde, sondern die müssen ja auch erstmal in Rückstand geraten. Von daher kann man da durchaus auch erstmal ein bisschen geduldig agieren.
Ja. Ja, tja.
Und außerdem, man hat den Closer, der am Ende, wenn die Gegner auf den anderen Plätzen mitspielen sollten, so ein Spiel halt am Ende auch nochmal closen kann.
Quasi über
Jona.
Kilometer, viele hunderte Kilometer hinweg den Elversbergern den Nackenschlag verpassen kann, die dann
Richtig.
nämlich bange die ganze Zeit nach Magdeburg schielen, weil sie selbst schon
Ist der
0 zu
Jona schon
4
auf dem
hinten liegen.
Platz? Ich sehe Jona schon auf dem Platz. Ja. Also, es sind so viele Dinge, die richtig laufen müssen am Sonntag. Aber ich sag mal, das Körpergewicht Popcorn ist schon bestellt, habe ich gerade gemacht.
Sehr gut. Und falls du dann das Körpergewicht Popcorn doch noch dazu brauchst, um halt nächste Woche das parallel zu mümmeln, während wir auf das Relegationshinspiel schauen, dann mag es auch dein Schaden nicht sein. Ob das denn letztendlich so eintreten wird, das sehen wir dann am Sonntag.
Könnten jetzt offiziell dem Tim erlauben, Popcorn zu snacken, wenn wir in die Aufnahme zum Relegationshinspiel gehen.
Ja, ist okay. Also von meiner Seite aus wäre
Alles
von meiner
klar,
Seite aus
ich
ist auch
werde es
okay.
genüsslich knacken, ja, im
Ja,
Mikro.
super.
Okay, damit sind wir raus für diese Woche und
Jo.
hoffen auf das Beste.
Yes, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.